NDR Info. Echo des Tages.
Straßenschlachten heute in Kairo. Tränengas wabert über die Plätze. Armee und Islamisten beschießen sich gegenseitig mit scharfen Waffen. Die Gewalt ist heute eskaliert in Kairo, als Armee und Polizei die Protestcamps der Muslimbrüder räumten. Zur Lage in Ägypten Bericht und Kommentar im Echo des Tages. Die weiteren Themen. Friedensprozess im Nahen Osten. Israel und Palästinenser beginnen mit Verhandlungen. Nach langer Rezession. Die Eurozone wächst wieder. Studie zur Tierhaltung. Hochleistungszüchtungen machen Tiere krank. Und Geiseldrama von Gladbeck. Geiselgangster Degowski bleibt vorerst hinter Gittern. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Kairo. Gut 6 Wochen hatten sie ausgeharrt in Kairo in Zeltlagern hinter notdürftig eingerichteten Barrikaden, hatten mit Mahnwachen und Demonstrationen die Wiedereinsetzung des vom Militär entmachteten Präsidenten Morsi gefordert. Appelle der Übergangsregierung an die Demonstranten, die Lager doch friedlich zu verlassen, blieben folgenlos. Und heute früh machte das Militär dann ernst. Soldaten begannen mit der Räumung der Protestcamps der Muslimbrüder. Es gab offenbar viele Tote. Die Regierung spricht offiziell von über 140, die Muslimbrüder von über 2000 Todesopfern. Am Abend zog Vizepräsident Baradei die Konsequenzen aus Kairo, Bernd Blaschke.
Friedensnobelpreisträger Mohammed el-Baradei ist als ägyptischer Übergangsvizepräsident zurückgetreten. Zuständig war er für internationale Angelegenheiten. Baradei hatte den Schritt angekündigt für den Fall, dass die Sicherheitskräfte die Protestlager der Islamisten räumen würden. Derweil hat die Übergangsregierung für einen Monat den Notstand ausgerufen. Das heißt, es gilt ein Demonstrationsverbot und das Militär hat Polizeibefugnisse. Ab heute 19 Uhr bis morgen früh um 6 gilt eine Ausgangssperre. Das Problem der Sicherheitskräfte, zwar haben sie ein Lager der Islamisten geräumt und das zweite, größere, belagern sie. Einige Demonstranten verlassen mit erhobenen Händen den Kessel, andere harren aber aus und wieder andere sind längst woanders unterwegs. Und sie tragen ihre Wut auf das ägyptische Militär, weil das Präsident Mohammed Morsi Anfang Juli nach tagelangen Massenprotesten absetzte in andere Viertel. Anhänger wie Gegner von Mohammed Morsi lieferten einander in der Nähe der Pyramiden eine Schießerei. In einem Stadtteil in der Nähe der Universität Kairo kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Morsi-Gefolgsleuten und der Polizei. Viele Geschäfte, aber auch zum Beispiel Banken, machten heute gar nicht erst auf oder schlossen frühzeitig. Der Autoverkehr in Ägyptens Hauptstadt liegt lahm, eine Brücke ist gesperrt. Zeitweilig hatten Islamisten sie nach der Räumung der Protestlager besetzt und mit Steinen und Flaschen auf die Sicherheitskräfte geworfen. Die feuerten Tränengas auf die Menge. Aber beide Seiten schossen auch mit automatischen Waffen. Der Zugverkehr zwischen Kairo und den Provinzstädten wurde ausgesetzt. Offenbar damit die Islamisten nicht so leicht Verstärkung vom Lande bekommen. Allerdings kam es auch in anderen Orten Ägyptens zu Demonstrationen für die Wiedereinsetzung Morsis. Militante Islamisten sollen in Oberägypten und auf dem Sinai Kirchen attackiert haben. Angreifer hätten Feuer vor Gotteshäusern gelegt, das teilte eine Christenorganisation mit. Und wörtlich, nachdem das ägyptische Innenministerium entschieden hat, die Sit-ins der Muslimbrüder in Kairo aufzulösen, haben Unterstützer der Muslimbrüder in Oberägypten einen Rachefeldzug gegen koptische Christen begonnen. Rache dafür, dass viele Christen sich auf die Seite des Militärs stellten. Als der oberste Offizier Ägyptens, General Abdel Fattah al-Sisi, am 3. Juli Morsi im Fernsehen für abgesetzt erklärte, trat der koptische Papst sogar mit vor die Kameras. Genau wie der Scheich der Al-Azhar-Universität, der wichtigsten sunnitisch-muslimischen Instanz Ägyptens. Der Scheich Ahmed al-Tayeb erklärte nun, die Azhar warnt vor Gewalt als Alternative zum Dialog und politischen Verhandlungen. Und sie appelliert an alle Parteien, Besonnenheit und Selbstbeherrschung zu wahren. Und an die Muslimbrüder im Besonderen, positiv auf die Verhandlungsangebote zu reagieren, um eine umfassende Aussöhnung zu erreichen. Wir kannten den Termin, der für die Räumung festgelegt wurde, vorher nicht.
Aus Kairo berichtete Björn Blaschke. Viele Tote, viele Verletzte gab es heute bei der Räumung der Protestcamps. Die Fronten im Machtkampf zwischen Militär und Übergangsregierung auf der einen und den Muslimbrüdern auf der anderen Seite sind damit offenbar vollends verhärtet. Doch die Konfrontation war unausweichlich, meint Frank Ludwig in seinem Kommentar.
6 lange Wochen hatte Ägyptens neue Führung zugewartet. Vermittlungsbemühungen eine Chance gegeben. Unterhändler kamen aus den USA, der EU und der arabischen Welt und verließen das Land ohne Ergebnis. Zuletzt hatte noch einmal die altehrwürdige Al-Azhar ihr in Kairo ihr ganzes Prestige als wichtigste religiöse Autorität im sunnitischen Islam in die Waagschale geworfen. Vergebens. Der Grund für das Scheiden, so die islamischen Gelehrten frustriert, die Muslimbrüder waren nicht bereit, auch nur einen einzigen Zentimeter von ihren Forderungen abzurücken. So fiel nämlich die Muslimbrüder seit dem Umsturz vor 6 Wochen auch von Demokratie und Legitimität reden, ihr Ziel war von Anfang an eines. Sie wollten ihre Rückkehr an die Macht hier in Kairo erzwingen. Eine Macht, die ihnen nach den ersten freien Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Ägypten in die Hände gefallen war, eine Macht freilich, die sie in nur einem Jahr verspielten, indem sie von Tag 1 an versuchten, der ägyptischen Gesellschaft ihre totalitäre Ideologie aufzuzwingen. Millionen Ägypter waren deshalb wochenlang protestierend auf die Straße gegangen, ehe Anfang Juli das Militär eingriff und die Notbremse zog. Die Türen zur Teilhabe am politischen Prozess standen den Muslimbrüdern dennoch offen. Die neue Führung hier hatte sogar Ministersessel für sie reserviert. Man mag darüber streiten, ob die neue Regierung der Bruderschaft hätte da und dort nicht doch noch weiter entgegengehen können, mit der Freilassung des abgesetzten Präsidenten Morsi etwa aus der Untersuchungshaft. Das war ja vor allem auch im Westen nachdrücklich gefordert worden. Geändert hätte es indes nichts. Es geht hier um ein Nullsummenspiel, entweder wir oder die. Erst Ende letzter Woche noch hatte mir das einer ihrer Führer deutlich erklärt. Raum für Kompromisse bleibt da keiner. Die Konfrontation war also unausweichlich. Auch den allermeisten Ägyptern war das sicher schon lange klar. Denn die Ägypter wissen gut, mit wem sie es bei den Muslimbrüdern zu tun haben. Und deshalb geben sie sich jetzt auch keinen Illusionen hin. Auch wenn die in den letzten Wochen zu Festungen ausgebauten beiden Protestcamps geräumt worden sind, geschlagen geben sich die Muslimbrüder deshalb noch lange nicht. Angezündete Regierungsgebäude in vielen Teilen des Landes, automatische Handfeuerwaffen, mit denen auf Polizisten geschossen wurde, geben einen Vorgeschmack auf das, was jetzt bevorstehen könnte. Ägypten geht gefährlichen Zeiten entgegen. Man muss das sicher sehr bedauern. Doch einen wirklich anderen Weg, den gab es zumindest mit der derzeitigen Führung der ägyptischen Muslimbrüder nicht.
Frank Ludwig kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Ein Friedensvertrag zwischen Israelis und Palästinensern. So oft und so lange ist schon darüber verhandelt worden, so mager sind bisher die Ergebnisse, dass auch diesmal keiner der Beteiligten Optimismus verbreitet. Und die Voraussetzungen sind denkbar schwierig. Israel provozierte die Palästinenser mit der Ankündigung von weiterem Siedlungsbau. Immerhin aber ließ man, wie vereinbart, palästinensische Häftlinge frei. Unter diesen Vorzeichen beginnt am Abend in Jerusalem eine weitere Verhandlungsrunde. Israelis und Palästinenser sprechen wieder über den Frieden. Über die Stimmung in der Region berichtet Thorsten Teichmann.
Nach 19 Jahren ist Ayman Abu Sita zu seiner Familie nach Gaza zurückgekehrt. Abu Sita hatte mit einem weiteren Palästinenser Anfang der 90er Jahre 2 Israelis getötet und ihnen zum Beweis auch noch die Ohren abgeschnitten. Verurteilt wegen Mordes ist er jetzt wieder frei und hofft auf Frieden. Ich bin zuversichtlich, dass diese Verhandlungen Ergebnisse bringen werden. Die Amerikaner haben so viel Druck auf Netanyahu ausgeübt, dass er sogar Gefangene mit, wie sie sagen, Blut an den Händen freigelassen hat. Wenn dieser Druck bleibt und wenn die Israelis diesmal ehrlich verhandeln, dann kann ich mir vorstellen, dass wir eines Tages friedlich Seite an Seite leben können. Die Freilassung von Abu Sita und 25 weiteren palästinensischen Häftlingen war palästinensische Bedingung für die Aufnahme von Verhandlungen mit der israelischen Seite. Weitere Entlassungen sollen folgen. Israel will außerdem die Leichen von getöteten Palästinensern übergeben. Dass Israelis und Palästinenser nach 3 Jahren wieder zusammensitzen und miteinander reden, verdanken sie US-Außenminister Kerry. Die Themen aber sind seit Jahrzehnten die gleichen. Was wird aus Jerusalem, eine Hauptstadt für 2 Staaten? Was wird aus der Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge der Kriege von 1948 und 1967? Kann sich Israel mit der Forderung durchsetzen, mit der Armee an der Grenze zu Jordanien stationiert zu bleiben? Schwieriger scheint nur die Frage der jüdischen Siedlungen auf palästinensischem Gebiet. Israel will die großen Siedlungsblöcke behalten, schreibt aber Tage vor dem ersten Treffen neue Wohnungsbauprojekte auf besetztem Land aus. Seniorenminister Uri Orbach von der Siedlerpartei Jüdisches Heim verteidigt diese Entscheidung. Wir sind für Bauvorhaben im Westjordanland, in Jerusalem und im ganzen Land Israel, denn das ist unsere erklärte Position. Trotz oder vielleicht gerade weil wir in der Regierung sitzen. Was die Verhandlungen angeht, wir waren dagegen, dass sie mit einer Gefangenenfreilassung beginnen. Und ich habe keine großen Erwartungen an diese Verhandlungen. Die Palästinenser suchen natürlich jeden Ausweg, um da rauszukommen. Von daher, eine Regierung, die baut, ist eine Regierung, der wir angehören. Selbst wenn die Ankündigung neuer Wohneinheiten dazu diente, Orbach und andere Kabinettskollegen zu beruhigen, es zeigt auch, dass sich Ministerpräsident Netanyahu offenbar noch nicht vom Siedlungsbauprojekt verabschiedet hat. Und so sind viele Israelis und Palästinenser skeptisch, dass ausgerechnet diesmal beide Konfliktparteien einen Erfolg erzielen. Die Spekulationen werden blühen, denn nach dem ersten Treffen wird kaum etwas nach außen dringen. US-Außenminister Kerry hat Stillschweigen von den Verhandlungsteilnehmern verlangt. Nur er will über Atmosphäre, Ziele und mögliche Erfolge informieren. Deshalb heißt es, wenn morgen früh alles ruhig bleibt, gibt es Hoffnung. Wenn aber Details aus der Begegnung bekannt werden, sind die Verhandlungen womöglich schon wieder gescheitert.
Der Industriepark Kaesong ist eine Art Gemeinschaftsprojekt von Nord- und Südkorea. Er liegt im Norden knapp hinter der Grenze, wird aber weitgehend vom Süden finanziert. Und wegen dieser Kooperation ist die Anlage auch eine Art Gradmesser für die Spannungen, die gerade zwischen den beiden Staaten herrschen. Vor 4 Monaten, auf dem Höhepunkt der Krise um einen nordkoreanischen Atomtest, hatte Pyongyang Kaesong geschlossen, mit großem propagandistischem Tamtam. Jetzt haben sich die beiden Staaten geeinigt, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Zeichen wohl für eine leichte Entspannung in den Beziehungen, Peter Kujat berichtet.
Es war noch einmal ein langer Verhandlungstag, ehe am späten Abend Nord- und Südkorea einen 5-Punkte-Plan unterzeichnen konnten. Die Industriezone Kaesong soll demnach wieder in Betrieb gehen, nachdem beide Parteien die Produktionsstätten überprüft haben. Die verfeindeten Staaten versprechen gegenseitig, eine solche Arbeitsunterbrechung in Kaesong nicht zu wiederholen. Damit ist eine wesentliche Forderung der Regierung in Seoul erfüllt, die Nordkorea beschuldigt hatte, mit dem Abzug der Arbeiter Anfang April die Wirtschaftszone zum politischen Faustpfand zu machen. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe soll zudem über Entschädigungsfragen und die beste Art der künftigen Führung des Industriekomplexes beraten. Der Süden hatte vorgeschlagen, neben den rund 120 südkoreanischen Firmen auch internationale Unternehmen einzuladen, in Kaesong zu produzieren. Nordkorea hatte bereits in den vergangenen Verhandlungsrunden dieser Möglichkeit grundsätzlich zugestimmt. Für das wirtschaftlich angeschlagene und politisch isolierte Land ist Kaesong eine wichtige Devisenquelle, auch wenn die Löhne für die nordkoreanischen Arbeiter ziemlich gering sind. Die heutige Einigung in Bezug auf Kaesong könnte zu einer echten Entspannung führen. Die neue südkoreanische Präsidentin hatte wiederholt davon gesprochen, ein Vertrauensverhältnis mit dem Norden aufbauen zu wollen. Und die Aussagen aus Pyongyang gingen zuletzt in die gleiche Richtung.
Schon wieder ein Bahngipfel. Wegen der Personalnot, unter anderem bei den Fahrdienstleitern, hatte gestern schon die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer zum Spitzentreffen geladen. Heute folgte der nächste Krisengipfel. In Frankfurt trafen sich Personalverantwortliche der Bahn mit Vertretern der Gewerkschaft. Gemeinsam wollte man nach Lösungen für die akuten Personalprobleme suchen. Aus Frankfurt, Lars Hofmann.
Die Gewerkschaft hat der Bahn einen Forderungskatalog vorgelegt, wie die Personalprobleme bei der Bahn gelöst werden können. Unter anderem will EVG-Chef Alexander Kirchner von der Bahn feste Zusagen darüber, dass mehr Personal eingestellt wird. Außerdem sollen Betriebsräte in Zukunft mehr Mitspracherechte bei Personalfragen bekommen. Der stellvertretende EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel sagte in einer Verhandlungspause, die Gewerkschaft erwarte eine verbindliche Vereinbarung, wie der Personalmangel langfristig behoben werden kann. Bahnpersonalvorstand Ulrich Weber hatte zu Beginn der Verhandlungen eingeräumt, eine Blamage wie die Zugausfälle in Mainz wegen der dünnen Personaldecke im Stellwerk dürfe sich nicht wiederholen. Man sei an einer Lösung interessiert. Die Bahn habe aber in den vergangenen Jahren bereits 20.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Laut Gewerkschaft reicht das allerdings nicht aus, um die Probleme zu lösen. Allein 1.200 Fahrdienstleiter fehlen nach EVG-Angaben derzeit. Außerdem gäbe es auch bei Lokführern, Werkstattmitarbeitern oder Zugbegleitern teils dramatische Engpässe. 8 Millionen Überstunden und 9 Millionen Stunden Urlaub hätten sich derzeit im Bahnkonzern angesammelt und könnten nicht abgebaut werden.
Wenn es um die Wirtschaft in Europa geht, dann sind wir schlechte Nachrichten gewohnt. Seit 18 Monaten steckt die Eurozone in einer Rezession, Stichwort Eurokrise. Schon deshalb ließ heute eine Nachricht aus Brüssel aufhorchen. Es gibt wieder Wachstum in den Euro-Ländern, wenn auch ein sehr geringes. Aus Brüssel, Dirk Müller.
Noch ist es ein ausgesprochen zartes Pflänzchen, doch immerhin, die Wirtschaft in der EU und auch in den Ländern mit dem Euro als Währung wächst wieder. Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren. Die Europäische Statistikbehörde beziffert das Wachstum im zweiten Quartal dieses Jahres sowohl für die EU als auch für die Eurozone mit 0,3%. Nach beständigem Schrumpfen in den Monaten zuvor. Gute Zahlen liefern Deutschland, Tschechien und Großbritannien ab. Um 0,7% wuchs die Wirtschaftsleistung dort. Frankreich meldet ebenfalls einen leichten Zuwachs. Spitzenreiter ist jedoch überraschend eines der Krisenländer. In Portugal ging es um 1,1% bergauf. Das erste Plus seit 2,5 Jahren. In Spanien, Italien und Zypern verlangsamte sich zumindest der Schrumpfkurs. Griechenland lieferte keine frischen Quartalszahlen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr zeichnet sich jedoch auch hier ab, dass die Wirtschaftsproduktion nicht mehr ganz so stark zurückgeht wie zu Beginn der Krise.
Mehr Milch, mehr Eier, mehr Fleisch. In der modernen Landwirtschaft werden Nutztiere immer mehr auf Leistung gezüchtet. Aber das hat seinen Preis. Kühe, Hühner und Schweine werden immer kränker oder immer anfälliger für Krankheiten. Kühe leiden unter Euterentzündungen, Masthühner und Puten haben kranke Gelenke. Hochleistungszüchtungen können zur Tierquälerei führen. Das ist die Grundaussage einer Studie, die die Grünen Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben hat. Claudia Plass mit den Einzelheiten.
Kühe geben mehr als doppelt so viel Milch als noch vor 50 Jahren. Hühner legen dreimal mehr Eier. Die Leistung der Tiere wurde in den vergangenen Jahren drastisch nach oben gezüchtet. Und das, so steht es in der Studie, bezahlen die Tiere mit ihrer Gesundheit. Beispiel Pute. Der Brustmuskel ist im Vergleich zum restlichen Körper mittlerweile überproportional groß. Das hat Folgen, sagt Friedrich Ostendorf, landwirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen.
Die Beine der Tiere sind für ein viel geringeres Gewicht ausgelegt. Die Statik der Pute stimmt nicht, denn sie hat durch diesen extremen Brustmuskel natürlich einen Drang nach vorne. Das führt dazu, dass die Pute am Ende der Mast oftmals nicht mehr aufsteht, weil sie Schmerzen hat.
Die industrielle Landwirtschaft, so Ostendorf, züchte kranke Tiere. Puten und Mastschweine leiden unter Gelenkerkrankungen, Milchkühe unter Euterentzündungen und Fruchtbarkeitsstörungen. Dazu kommt eine immer kürzere Lebensspanne. Im Tierschutzgesetz gibt es einen Paragraphen, der sogenannte Qualhaltung verbietet. Allerdings wird er laut Studie nicht auf Nutztiere wie Kühe, Schweine oder Hühner angewandt. Das müsse sich ändern, fordert Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer auf NDR Info. Und
wir müssen es endlich hinkriegen, dass wir eine artgerechte Tierhaltung haben, also dass Tiere ihren Bedürfnissen nachgeben und sie nicht alleine auf Milch, Fleisch oder Eierproduktion gezüchtet werden. Und da muss es ein Umdenken geben und da muss die Politik Vorgaben machen, dass diese sogenannten Turbohühner nicht mehr erlaubt werden.
Die Tiere, so der Grünen-Politiker, müssten mehr in Richtung Gesundheit und Ökologie gezüchtet werden. Kritik an der Studie kommt vom Deutschen Bauernverband. Generalsekretär Helmut Born betont, die Untersuchung bringe keine neuen Ergebnisse. Die Argumentation entspreche nicht der Realität.
Wir sind ein wenig schockiert, ich sage das ganz offen, weil so kann man die Situation gegenwärtig in unseren Betrieben und in der Tierzüchtung nicht beschreiben. Nur ein Tier, was sich wohlfühlt, kann Leistung bringen. Und die Bauern lehnen Qualzucht ab.
Und der Verbraucher, was kann getan werden, damit sichergestellt ist, dass das Schnitzel auf dem Teller von gesunden Schweinen stammt? Matthias Wolfschmidt, stellvertretender Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch, gibt eine ernüchternde Antwort. Der Einzelne, sagt er auf NDR Info, könne wenig tun, weil man nicht erkennen könne, unter welchen Bedingungen die Tiere tatsächlich gehalten werden.
Dass die Tierzucht Ziele auf maximale Leistung für die dann von uns zu konsumierenden Lebensmittel ausgerichtet sind, ist, glaube ich, ganz natürlich. Das ist auch kein neuer Prozess. Dass aber die Gesellschaft als Ganze sich mal fragen muss, wie weit das gehen kann und ob man Tiere überhaupt so halten kann, dass man den notwendigen Respekt, so wie er im Grundgesetz steht, den Nutztieren entgegenbringt, das ist überfällig.
Ein Bericht war das von Claudia Plass. Wie umweltfreundlich sind unsere Autos? Der Verkehrsclub Deutschland legt dazu alljährlich ein Ranking vor. Eine Rolle spielt dabei unter anderem, wie viel CO2 die Wagen ausstoßen. Ganz vorn in dieser Hitliste der umweltfreundlichen oder zumindest weniger umweltschädlichen Autos lagen in diesem Jahr Modelle, die mit Erdgas angetrieben werden. Die Einzelheiten von Johannes Frevel.
Jahrelang hatten japanische Hybridautos die Spitzenplätze der VCD-Umweltliste abgeräumt. In diesem Jahr stehen drei Erdgasautos, allesamt aus dem Volkswagen-Konzern, an der Spitze des wichtigsten Umweltrankings der Autobranche. Technisch sind sie Drillinge. Volkswagen EcoUp, Seat Mii EcoFuel und Skoda Citigo CNG GreenTech sind nach Meinung des Verkehrsclub Deutschland die derzeit umweltfreundlichsten Serienautos am Markt. Alle drei sind sehr kleine Mini-Autos unterhalb des Kleinwagensektors, die zwar teils deutlich weniger als 95 Gramm des Treibhausgases CO2 je Kilometer in die Luft blasen, für Familien mit Kinderwagen jedoch zu klein sind. Alle drei gibt es nach VCD-Angaben ab etwa 13.000 Euro. Bei den etwas größeren, kompakten Familienlimousinen haben japanische Hersteller wie in den Vorjahren die Nase mit ihren Hybridantrieben vorn. Die vorderen Plätze in der Liste sichern sich der Lexus CT200 sowie der Toyota Prius Hybrid. Bei den Vollhybriden unterstützt ein Elektromotor den eingebauten Verbrennungsmotor. Der Stromvorrat reicht jedoch auch für wenige Kilometer Elektrofahrt, ehe sich der herkömmliche Motor zuschaltet. Reine Elektroautos spielen beim Umweltranking keine Rolle. Diese Autos würden kaum verkauft, die Reichweite sei zu gering und im Winter steige der Energieverbrauch enorm, begründet der VCD seine Skepsis gegenüber der Elektromobilität.
Der Kampf gegen den Hunger, eine bessere Wasserversorgung, mehr Bildung. Um all dies kümmert sich Brot für die Welt in über 90 Ländern. Für ihre Arbeit ist die Evangelische Entwicklungsorganisation auf Spenden angewiesen, für deren Verwendung sie jedes Jahr Rechenschaft ablegt in einem Jahresbericht. Diesen Jahresbericht hat Brot für die Welt heute vorgelegt. Aus Berlin berichtet Ina Lebetjew.
Es ist der erste Jahresbericht nach dem Zusammenschluss von Brot für die Welt und Evangelischem Entwicklungsdienst. Demnach hat Brot für die Welt 2012 mehr als 55 Millionen Euro Spenden und Kollekten erhalten, weitere 51 Millionen Euro Kirchensteuergelder und knapp 123 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Der Finanzvorstand der Hilfsorganisation Tillmann Henke.
Wenn man alle drei Mittelquellen zusammennimmt, ist das Jahr 2012 und ist das Jahr 2013, das wir jetzt haben, ein sehr, sehr positives Jahr, weil keine der Mittelquellen wirklich richtig schwach war und die staatlichen Steuergelder relativ stark gestiegen sind.
Nach eigenen Angaben hat die Hilfsorganisation im vergangenen Jahr mehr als 2000 Projekte in über 90 Ländern gefördert für knapp 235 Millionen Euro. Regionaler Schwerpunkt mit fast 400 Projekten, Afrika. Claudia Warning, Vorstand der internationalen Programme.
Ich war gerade im Kongo gewesen. Das ist ein relativ typisches Beispiel dafür, wie wir arbeiten. Wir geben Mittel an unsere Partner, die dann Programme in eigener Verantwortung durchführen können.
Brot für die Welt hat auch 2012 Fachkräfte vermittelt, zum Beispiel für Menschenrechts- und Landrechtsfragen oder in der Organisationsentwicklung. Im vergangenen Jahr vergab die Hilfsorganisation 3000 Stipendien und half wie im Kongo vielerorts beim Aufbau von Zivilgesellschaften, so Warning.
Wir haben einen jungen Mann getroffen, der uns erzählte, wie er mit 14 Jahren dabei war, wie sein Vater von Milizen ermordet wurde, Wut entbrannt, versucht hat, den Vater zu rächen und so zu den Mai-Mai-Milizen kam, die ihm das Morden beigebracht haben. Das sind Kinder, die in den Schulen unserer Partner arbeiten.
Mit den Partnern baut Brot für die Welt gerade zwei Universitäten im Kongo. 6.000 Studentinnen und Studenten lernen dort. Außerdem würden Fachärzte und tausende Lehrer ausgebildet, die das Land dringend brauche, so Warning. Die Arbeit von Brot für die Welt decke viele politische Felder ab. Es gehe um Nachhaltigkeit, Agrarpolitik, Sicherheitspolitik.
Im ganzen Ostkongo stehen 25.000 Blauhelmsoldaten. Trotzdem ständig Schießereien, trotzdem Unsicherheit, Vergewaltigungen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit ziviler Konfliktprävention deutlich mehr erreichen.
Dafür brauche es das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Es sei das einzige Ressort, das die Stimme der Armen an den Kabinettstisch bringe.
Das Geiseldrama von Gladbeck jährt sich übermorgen zum 25. Mal. Die Gangster Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski erschossen damals auf der Flucht zwei Geiseln. Diesen Jahrestag wird Degowski, wie übrigens auch Rösner, im Gefängnis verbringen. Das Landgericht Arnsberg hat nämlich heute geprüft, ob Degowski nach 25 Jahren zur Bewährung aus der Haft entlassen werden kann. Das Ergebnis: Degowski bleibt vorerst in Haft. Er soll erst langsam auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden. Jörg Taron berichtet.
Der wehrhafte Bau mit 5,5 Meter hohen Mauern am Stadtrand von Werl ist eines der größten Gefängnisse Deutschlands. Hinter den 50 Zentimeter dicken Ziegelmauern ist seit mehr als 20 Jahren das Zuhause von Dieter Degowski. Und das wird auch noch einige Jahre so bleiben. Aber immerhin, der mittlerweile 57-Jährige kann auf eine Entlassung hoffen. Das Arnsberger Landgericht hat aber einen Antrag auf sofortige Entlassung zur Bewährung abgelehnt. Gerichtssprecher Ulrich Sachse.
Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Arnsberg hat heute entschieden, dass der inhaftierte Dieter Degowski weiter in Haft bleibt. Es sind Entlassungsvorbereitungen zu treffen. Die können längeren Zeitraum, mehrere Jahre unter Umständen, noch in Anspruch nehmen.
Also soll Degowski, der im Knast eine Kochlehre gemacht hat, langsam auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden. Bis es aber zu spürbaren Lockerungen kommt, kann es noch einige Zeit dauern. Gerichtssprecher Sachse.
Es ist ja auch kein Entlassungszeitpunkt festgelegt worden und gesagt worden, bis dahin müssen diese oder jene Maßnahmen greifen, sondern es ist gesagt worden, es müssten jetzt Maßnahmen greifen, um dann in der Zukunft prüfen zu können, ob es geht.
Dennoch dürfte Degowski zufrieden sein, denn bisher gab es für ihn nur die Welt hinter den dicken Mauern ohne jede Aussicht auf Freiheit. Mit dem Beschluss hat das Landgericht die Linie des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt. Das hatte deutlich gemacht, dass selbst ein Schwerstverbrecher ein Recht auf eine zweite Chance hat. Und diese deutliche Entscheidung, die sich auch an der Empfehlung eines Gutachters orientiert, freut Degowskis Anwältin Lisa Grüter.
Wir sind sehr zufrieden damit, dass die Kammer deutliche Worte dafür gefunden hat, dass Herr Degowski jetzt gelockert werden kann und muss und damit eine Entlassungsvorbereitung in absehbarer Zeit auch zu einer Wiedererlangung der Freiheit führen wird. Und Herr Degowski freut sich jetzt. Er hat eine Perspektive gezeigt bekommen und das tut natürlich gut.
In frühestens 2 Jahren wird nun erneut geprüft, ob Degowski der Freiheit ein Stück näher gekommen ist. Und dann wird vermutlich auch die Diskussion über eine Freilassung seines Komplizen Rösner beginnen. Doch der hat wahrscheinlich noch schlechtere Chancen auf eine Bewährung, denn bisher hat er alle Therapieangebote abgelehnt.
Ist ein Hitlergruß gedeckt von der Freiheit der Kunst? Oder ist er strafbar wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen? Das hatte heute das Amtsgericht Kassel zu entscheiden, und zwar am Fall des Berliner Künstlers Jonathan Mese. Mese hatte den Hitlergruß gezeigt und aus seiner Sicht im Rahmen einer Kunstaktion. Über das Urteil berichtet aus Kassel Jens Wellhöhner.
Freispruch, so lautet das Urteil im Gerichtsverfahren gegen den umstrittenen Künstler Jonathan Mese in Kassel. Mese hatte bei einer Diskussionsveranstaltung zur Documenta 2012 mehrmals den Hitlergruß gezeigt. Der Staatsanwalt hatte Jonathan Mese vorgeworfen, verfassungsfeindlich eingestellt zu sein und eine Diktatur zu propagieren. Die Richterin sah das aber nicht so. Mese habe die Diskussionsveranstaltung in Kassel als Kunstperformance benutzt. Und ein Künstler dürfe den Hitlergruß während einer Kunstperformance zeigen, wenn er damit den Nationalsozialismus verspotten und verhöhnen wolle. Nur das habe Mese getan.
Soweit der Bericht von Jens Wellhöhner und damit kommen wir zum Sport. In Moskau bei der Leichtathletik-WM war heute fast so etwas wie ein Ruhetag. Spannender wird es heute für den Fußball. Und 20.45 Uhr ist Anpfiff für das Testländerspiel Deutschland gegen Paraguay. Und zwar in Kaiserslautern. Von dort Günter Schroth.
Es soll ein Test werden gegen die typisch südamerikanische Spielkultur. Paraguay ist ein Gegner, der vieles von dem mitbringt, was die deutsche Mannschaft bei der in Brasilien anstehenden Weltmeisterschaft erwartet. Bundestrainer Joachim Löw.
Wir haben auch gesehen, dass Paraguay von ihrer Anordnung in der Defensive schon auch wahnsinnig gut stehen. Von daher ist gut, wenn wir uns auf diese Spielweise auch so ein bisschen einstellen.
Einen Teil dieser Spielkultur Paraguays kennt man bereits, nämlich die von Roque Santa Cruz. Der frühere Bayern-Profi spielt seit über 10 Jahren im Team Paraguay und das Freundschaftsspiel in Kaiserslautern gegen Deutschland ist für ihn ein Höhepunkt in seiner Länderspielkarriere.
Ist immer schön, wieder alte Geschichte wieder zu erkennen und glaube ich, das ist schön, wieder hier zu sein. Von der Stimmung her glaube ich, das ist immer super. Also von daher, es wird wieder sehr interessant, wieder zu spielen.
Es ist nur ein Freundschaftsspiel in Kaiserslautern und dennoch ausverkauft. Mehr als 47.000 Fans wollen die Mannschaft sehen und auf keinen Fall die mögliche Bestmarke von Miroslav Klose verpassen. Der frühere Kaiserslauterer kann mit einem Tor heute Abend mit dem Rekordschützen der Nationalmannschaft, mit Gerd Müller, gleichziehen.
Soweit Günter Schroth und noch eine Meldung vom Fußball. Der FC Schalke trifft in den Playoffs zur Champions League auf den griechischen Vizemeister PAOK Saloniki. Das hat der Europäische Fußballverband UEFA bekannt gegeben. Saloniki rückt für den ursprünglichen Schalke-Gegner Metalist Charkow nach. Der Club aus der Ukraine war zuvor von der UEFA wegen Manipulationsvorwürfen ausgeschlossen worden. Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon war Marcel Güsken.